Ich stelle mich schlafen. Nein, das mache ich heute Abend natürlich nicht. Aber Jasmin macht das, die Hauptfigur in Dennis Odes neuem, ihrem zweiten Roman. Ich stelle mich schlafend heißt der, und der spielt größtenteils in einem Wohnblock oder in einer Wohnblockanlage in einer nicht näher bestimmten deutschen Stadt, irgendwo in Mitteldeutschland, eine Autostunde von Bad Kissingen entfernt, so heißt das im Roman. Da könnte man also an die Frankfurter Gegend denken, muss man aber natürlich nicht. Man denkt vielleicht an Frankfurt, weil dort auch Dennis Odes erster, hochgelobter, auch preisgekrönter Roman Streulicht spielte und weil sie dort 1988 geboren wurde. Aber vielleicht spielt der genaue Ort auch gar keine Rolle. Geht es im Roman nicht vielleicht, im neuen Roman, um Jasmins innere Verfasstheit vielmehr und darum, in welchen Beziehungen sie steckt und welche Dynamiken die annehmen? Das möchte ich gerne wissen. Mein Name ist Katharina Borchert. Und die Autorin ist da. Wie schön, sie ist hier bei uns im Literaturhaus in Stuttgart. Dennis Ode, guten Abend. Wie schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Jasmin, so heißt die Hauptfigur. Wir lernen sie zunächst einmal als Jugendliche kennen. Sie wohnt mit ihren Eltern in einem Wohnblock. Sie ist, so heißt es im Roman, unauffällig freundlich. So umschreibt das ein Arzt einmal. Was sollten wir über Jasmin wissen?
Also vielleicht zuallererst, dass ihr Name Jasmin ausgesprochen wird. Ja, also Jasmin ist eine sehr ruhige Person, die in einem Elternhaus aufwächst, das sehr rigide ist und ebenfalls sehr ruhig. Also ihre Eltern führen eigentlich keine Liebesbeziehung mehr miteinander. Die Mutter hat so eine Strenge an sich, ist irgendwie ein bisschen zwanghaft in ihrem Bügeln zum Beispiel. Also sie fängt immer, wenn sie eine Falte in einem Geschirrtuch findet, den Stapel nochmal von vorne an. Und diesen Umgang mit sich, mit dem, was sie tut, den Perfektionismus, den gibt sie eigentlich an Jasmin weiter. Und sagt ihr auch immer, dass sie gerade zu sitzen hat und zerrt eigentlich mehr so an ihr rum. Und das führt dann dazu, dass Jasmin selbst auch zu so einer Person wird, die mit sich selber sehr schroff umgeht und sich eigentlich nichts Schönes erlaubt und eigentlich immer auf Hab-Acht-Stellung ist, ob die schönen Dinge in ihrem Leben bleiben und ob sie die verdient hat.
Und Jasmin, sprechen Sie den Namen aus und spreche ich ihn jetzt auch aus, weil es ein türkischer Name ist.
Genau.
Ja. Die Mutter kommt aus der Türkei.
Das ist nicht ganz klar.
Nicht ganz klar. Jasmin, eine unauffällig freundliche Figur. Ich habe mich gefragt, wenn man im eigenen Buch die Hauptfigur so charakterisiert, ist das nicht eigentlich eine der schwierigsten Figuren überhaupt? Also zu schreiben auch, also eine Figur, die wenig rauslässt, die vielleicht von außen betrachtet etwas formlos wirkt, wo nichts so richtig ins Auge springt, vielleicht auch ein bisschen langweilig wirkt. Wie macht man aus so einer Figur ein ganzes Buch?
Also ich glaube, was Jasmin vor allem auch ausmacht, ist, dass sie sehr verkopft ist und sich sehr viel in ihrem Kopf abspielt und sie sehr auch zu Grübelei eigentlich neigt. Und das zu beschreiben, ist natürlich sehr dankbar, weil ich halt Einblick geben konnte in ihre inneren Bewegungen. Und zugleich ist sie eben mit ihrem Körper überhaupt nicht in einem. Also sie bemerkt lange Zeit gar nicht, dass sie überhaupt einen Körper hat. Und findet in diesem Körper eigentlich erst durch die Entdeckung dieser Krankheit, die dann auch eine Rolle im Roman spielt, nämlich der Rückgratverkrümmung, der Skoliose. So habe ich mich der Figur dann genähert. Also diese Reise von dem quasi irgendwie geistigen Wesen zu einer Frau mit einem Körper und die versucht, in diesen Körper hineinzufinden.
Mhm. Ja, tatsächlich sind wir sehr viel, obwohl es keine Ich-Erzählung ist, sind wir sehr viel im Kopf von Jasmin und erleben viel mit, wie sie sich das Leben erklärt, wie sie sich auch sich selbst erklärt.
Genau. Und gleichzeitig scheint es aber irgendwie noch so eine Instanz zu geben, die das ganze Geschehen von außen beobachtet und auch immer schon zu wissen scheint, in welche Richtung es gehen wird.
Ja. Kennen Sie Jasmin eigentlich schon lange?
Noch nicht so lange. Also ich kenne Vito länger.
Vito ist ihr Freund, späterer
genau.
Freund.
Oh. Ja, ich habe zumindest die Idee für den Text schon über 10 Jahre. Also die erste Idee hatte ich 2007. Da drehte es sich vor allem um das Ereignis, das am Ende des Textes steht. Und ich wusste, ich will irgendwann den Psychotyp-Roman schreiben. So habe ich es immer in meinem Kopf genannt. Und habe dann auch so vor 6 Jahren, 7 Jahren ungefähr erste Entwürfe angefangen und dachte immer, das würde mein erster Roman werden. Und habe aber gemerkt, ich bin noch überhaupt nicht so weit, mich dem Stoff zu nähern und mich auch dem ganzen Komplex, um den es da ja geht, so auszuliefern, wie es nötig wäre. Und während dieser Zeit habe ich dann eine, von dem ich dachte, es wäre eine Kurzgeschichte angefangen, die in einem Industriegebiet spielt, und daraus wurde dann Streulicht, und da habe ich gemerkt, da komme ich sehr viel leichter rein, und dann habe ich das erstmal beiseite gelegt. Also insofern ist die Grundidee schon sehr alt, aber wie die Figuren dann wirklich sein werden, also auch Vito, wie er wirklich sein wird, das habe ich eigentlich erst so vor 2, 2,5 Jahren rausgefunden.
Das heißt, diese Geschichte um den Psychotypen, das ist Vito, und seine Freundin, das ist Yasemin, die spukt schon länger in ihrem Kopf herum. Und ja, die gab es auch schon während Streulicht. Hat Streulicht aber nicht gestört oder hat da nicht weiter reingefunkt? Die konnten Sie beiseite legen in dieser Zeit?
Das konnte ich beiseite legen, und ich habe auch gemerkt, dass ich also mit dem Schreiben von Streulicht so viel gelernt habe, einfach durch den Prozess, dass ich danach, als ich damit fertig war, eigentlich mir gesagt habe, ich bin jetzt bereit dazu, den Psychotyp-Roman zu schreiben. Also das war tatsächlich so ein Satz, den ich mir dann mal irgendwann so in mein Tagebuch notiert habe.
Ja, Sie schreiben Tagebuch regelmäßig,
ja.
Viel.
Ja, ja.
Was bedeutet das für Sie, Ordnung der Gedanken?
Das ist einfach irgendwie eigentlich der Ort, an dem ich am meisten existiere. Also das ist für mich wirklich eigentlich das Wichtigste, Schreiben. Und ich habe sehr früh angefangen, Tagebuch zu schreiben. Also eigentlich mit dem ersten Wort, das ich schreiben konnte, habe ich ein Tagebuch angefangen. Und das sich dann natürlich damals um ganz andere Dinge gedreht hat als heute. Und ich habe dann auch als Teenager Internetblogs geschrieben. Also ich war ja zur Zeit von MySpace Teenager. Und zu der Zeit habe ich so einen Blog angefangen. Das war eigentlich wie so mein Ausbildungsraum, in dem ich gelernt habe, wie ich meine Beobachtungen und was mich interessiert in meiner Umgebung so aufschreiben kann und so verformen kann und überarbeiten kann, dass es zu einem Stoff wird und zu Fiktion wird. Und so ist es eigentlich mit dem Tagebuch bis heute, dass ich einfach sehr viel, was ich erlebe, aufschreibe und aber währenddessen auch mir darüber bewusst werde, was mich gerade beschäftigt, welche Themen, was mich eigentlich interessiert. Und das ist eigentlich der Ort, an dem ich das herausfinde.
Ist Ihr Tagebuch eine Ich-Geschichte oder ist es auch eine Sammlung von Eindrücken?
Alles durcheinander.
Alles durcheinander.
Es ist alles erlaubt im Tagebuch, das ist ja das Gute.
Und schreiben Sie mit der Hand oder ist das ein Word-Dokument?
Nee, das ist einfach nur ein Word-Dokument.
Okay, nicht sehr interessant. Also, Ich stelle mich schlafend ist der Roman über den Psychotypen. Da hatte sich aber vorgeschoben, Streulicht, der Roman über die Eltern. Ist eigentlich auch ein Elternroman, ja. Oder Auseinandersetzung einer jungen Frau mit ihren Eltern. In Streulicht ist es so, da ist die junge Frau, die da keinen Namen hat, so dass sie zuerst Schülerin ist, dann später Abendschülerin, also als junge Erwachsene. Der Vater ist Deutscher, die Mutter ist Türkin, sie sind Industriearbeiter. In einer ziemlich engen Wohnung wächst die Tochter auf und sie muss sich da eben immer mit Mutter und Vater auseinandersetzen und auch noch mit dem Großvater, der im Erdgeschoss lebt. Also das ist so ungefähr das Setting in Streulicht mit der Aussicht auf einen großen Industriepark. Im neuen Roman jetzt ist es Yasemin, die eben einen Namen hat. Auch die wächst bei Eltern auf, natürlich, aber die spielen hier fast keine Rolle. Irgendwann hört man, die trennen sich, dann wohnen die mit anderen Partnern woanders und irgendwie sind die dann weg. Fand ich irgendwie erstaunlich. Also erst dieser sehr starke Elternroman und jetzt dieser Nicht-Elternroman. Wie kommt das, dass in diesem neuen Roman die Eltern plötzlich so gar keine Rolle mehr spielen?
Ja, das ist dessen geschuldet, dass ich wirklich keine Lust mehr hatte, über Eltern zu schreiben. Also ich hatte mich so sehr beschäftigt mit dieser Beziehung in Streulicht, dass ich eigentlich gar keine Eltern haben wollte in der Geschichte über Yasemin und Vito. Dann aber gemerkt habe, also eine 13-Jährige, die wohnt halt bei irgendwelchen Erziehungsberechtigten und ist eben so geprägt davon auch, dass es nicht geht, die gar nicht auftauchen zu lassen. Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass es für die Figur und wie sie mir schon vor Augen stand, nämlich als jemand, der eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach Liebesbeziehung ist, Eltern zu schreiben, die abwesend sind und die eigentlich sie ignorieren die ganze Zeit und eigentlich eben so wie Wachsfiguren, wie sie es ja einmal beschreibt, nur so in der Wohnung rumsitzen. Und deswegen habe ich dann gemerkt, dass mein Wunsch, nicht über Eltern zu schreiben und die Figur, wie sie ist, dann auf die Art zusammenpassen können.
Ja, irgendwie, ja, stimmt, das passt. Und tatsächlich, Yasemin sucht ja nach Beziehungen. Sie hat natürlich auch Freunde, Freundschaften. Es gibt auch Nachbarn, die ihr etwas bedeuten. Aber sie sucht eben auch nach einer Beziehung mit einem Mann. Und da gibt es verschiedene, die aber so ein bisschen eher am Rande vorkommen. Ganz wichtig ist Vito und später auch Hermann. Das ist noch ein anderer Freund von ihr. Aber erstmal Vito, das ist Yasemins erster Freund oder ihr Schwarm. Sie ist damals 14 Jahre alt. Er ist 17. Er ist ein cooler Typ aus einem anderen Wohnblock. Er hat Locken, sieht gut aus und hat eine Hose, die so halb im Schritt hängt, irgendwie halb runterhängt. Und sie ist natürlich mit 14 hin und weg, findet ihn irgendwie cool und kann ich auch sehr gut verstehen. Sie auch?
Ja, schon. Also ich kann zumindest nachvollziehen, diese Entdeckung irgendeines Jungen irgendwie in der Umgebung, auf dem Schulhof oder wie es eben bei den beiden ist, zwischen diesen Häusern. Und der wirkt halt total cool, weil er eben so diese Mode hat und irgendwie so einen schwarzen Mantel trägt und eigentlich vor allem auch immer sehr ausdruckslos guckt. Und das wirkt eben auf Yasemin so, als würde ihn einfach nichts interessieren oder wäre einfach absolut cool. Also den Gedankengang kann ich schon nachvollziehen, aber natürlich aus meiner Perspektive heute sehe ich natürlich, dass Vito vor allem sich halt versteckt hinter dieser Fassade und dass er durch diese performte Coolness eigentlich für Yasemin die perfekte Projektionsfläche bietet. Und das macht sie ja dann auch. Also, dass sie eigentlich alles Mögliche in Vito hineininterpretiert und denkt, er wäre total tiefgründig und so. Ist er halt aber eigentlich gar nicht, sondern er hat eigentlich vor allem große Angst davor, als der gesehen zu werden, der er ist.
In gewisser Weise aber auch natürlich vielleicht auch typisch für Jungs, ja, in dem Alter.
Auf jeden Fall.
Wichtigste, ja, Übung, einen coolen Gesichtsausdruck hinzukriegen. Später treffen die beiden sich nochmal wieder. Darüber reden wir auch noch, 20 Jahre später. Da wird das dann auch nochmal richtig schwierig mit Vito. Zuerst hören wir mal, wie die beiden sich kennengelernt haben. Dafür ist es wichtig, zumindest aus Yasemins Perspektive, dass sie auch ein bisschen gezaubert hat, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Was hat sie da gemacht?
Genau, sie entdeckt in einer Zeitschrift einen Liebeszauber und vollführt den in ihrem Kinderzimmer, indem sie, leider hat sie halt nicht die richtigen Werkzeuge dafür, deswegen nimmt sie statt einer Atame zum Beispiel einen Brieföffner und statt Sandelholz schneidet sie einen Teebeutel mit Salbei auf.
Da muss ich zu helfen wissen. Genau, und es hat gewirkt letztlich. Die beiden lernen sich kennen und ja, wir hören jetzt mal in einer ersten Lesung, wie das vonstatten gegangen ist.
Yasemin war überzeugt, dass es ihr Zauber gewesen war, der Vito in ihr Leben gebracht hatte. Sie tauschten Telefonnummern und verabredeten eine genaue Uhrzeit, damit nicht versehentlich die Eltern den Hörer abnahmen. Yase verschwieg ihren Schwarm zu Hause, bis die Verhältnisse geklärt waren. Schlug Treffen aus, weil sie zu nervös dafür war. Schlief wenig und war trotzdem voller Energie. Die Telefonate zogen sich bald über Stunden, ihrer beider verhaltenes Kichern in der Muschel, nicht schrill, mehr flüsternd. Es war vor der Klärung der Frage, ob sie eigentlich zusammen waren. Diese erste Erfahrung einer Lebensveränderung, die aus einem neuen Menschen bestand. Alles wäre möglich gewesen. Diese Aufgekratztheit eines Neuanfangs, des ersten überhaupt, die Blaupause für jeden weiteren. Es war eine Verheißung, diese goldene Erscheinung, die Vito war, seine Iris aus flüssigem Waldhonig und alles, was Yasemin sich wünschte, war die Berührung ihrer Arme, wenn sie eines Tages nah beieinander stünden, war, eins seiner Hemden zu leihen, am liebsten das Gelbe, und damit an einem Feuer im Garten der Freunde ihrer Eltern zu sitzen. Sie stellte sich vor, Marshmallows über die Flammen zu halten und dabei ganz eingefasst von Vitos Geruch zu sein. Den süßen, weißen Schaum, an dem sie sich die Lippen verbrannte. Gewaschen und einmal getragen wäre das Hemd, es duftete nach seinem Cologne und seiner Haut. Wenn sein Lachen hervorbrach, war es genauso schnell verschwunden, als fiele ihm ein dunkles Geheimnis ein, eine Erfahrung, die er mit niemandem teilen wollte. Eine Erinnerung an einen vergangenen Sommer zum Beispiel. Eine Stunde am Fenster, bei der er nichts getan hatte, als den Mauerseglern zuzuschauen, vom 10. Stockwerk aus. Dabei schloss Yase von sich auf ihn. Sie wollte jemanden, der ihr ähnlich sei. Sie konnte nicht wissen, dass sein Geheimnis ein anderes war. Ihr erstes Treffen fand am Kanal statt. Inzwischen war es März geworden, aber kalt war es noch immer. Die Bäume standen in diesem kahlen Vorfrühling mit silbriger Rinde, einzig die Weiden hatten von weitem gelbe Strähnen, die Wiese getränkt von Schmelzwasser. Zu Hause erzählte sie, dass sie Immaculata zu ihrem Malkurs begleitete. Welcher Markus? Die Alarmbereitschaft des Vaters bestätigte Yasemin in ihrer Vorsicht. Kein Markus, beschwichtigte Yasemin, nur ein Malkurs, Aquarell, Landschaftsmalerei, nicht mal Menschen seien auf ihren Bildern zu sehen. Vito und sie, wie impressionistisch getupfte Figuren auf dem Sandweg zwischen dem Gras unter einem grauen, sich tief zur Erde neigenden Himmel. Es regnete nicht, auch wenn es jeden Moment danach aussah. Vito führte sie am Kanal entlang, der ruhig in seiner Betonröhre dahinglitt. Sie gingen mit einigem Abstand, beide unsicher, ob eine Annäherung angemessen wäre. Dieser Frühling in der Luft, der eigentlich noch Winter war, feuchte Erde, die Schneeglöckchen, die für diese kurze Zeit die Liegewiesen eroberten. An einer Stelle, knapp vor der Biegung, befand sich die Stromschnelle, die am Ufer von Streben abgesichert war. Es gab einen Strudel, der einen nach unten ziehen konnte, fiel man ins Wasser. Ein Schild wies darauf hin: Achtung, Lebensgefahr. Es war nicht sicher, ob dort schon einmal jemand umgekommen war oder ob das Schild aus reiner Vorsicht angebracht wurde. Sie beide fanden es aufregend morbid, sich gerade hier für eine Weile auf den kalten Steinboden zu setzen und die Füße über der gurgelnden Wasseroberfläche baumeln zu lassen. Vito schlang eins seiner Lederarmbänder um das Metall und verödete die Enden mit einem Feuerzeug. Es war das erste Mal, dass jemand ihre Hand nahm. Vitos sehnige Finger, die Schwere seines Körpers neben ihr, die sie meinte, in der Luft, die ihn umgab, wahrzunehmen. Ungläubig betrachtete sie jede Einzelheit an ihm, die feinen Poren seiner Haut, das Haar, das an den Stellen, an denen er mit dem Gel nachlässig gewesen war, zwischen hellbraun und blond changierte. Wie eine Pranke fühlte sich seine Hand in ihrer an, rau und etwas schweißig. Sie liefen weiter zur Biegung. Das Schilf rauschte in der künstlich angelegten Erholungslandschaft. Ein paar Blässhühner glitten vorbei. Vito erzählte von seinen Liedern auf Schneidegras. Er wurde immer mutiger, lachte laut, bemerkte, wie Jasse entrückt in seinen offenen Mund schaute. Sein Kompliment, dass sie schöne Augen habe, das haben dir bestimmt schon viele Leute gesagt. Mit einer Selbstverständlichkeit ausgesprochen. Dazu seine Brauen auf dem Stirnbein, die ganze Schönheit seines Gesichts. Das erste Mal, dass Yasemin Vito zu Hause besuchte, war ein Donnerstagabend. Im Haus Nummer 50 waren die Flure noch nicht renoviert worden, ansonsten sah alles genauso aus wie in der 45, nur gespiegelt, sodass Yasse manchmal in die falsche Richtung gehen wollte. Er lotste sie sofort in sein Zimmer, ihr Blick glitt noch über den Clown auf dem Telefontisch, doch er ließ ihr keine Zeit, sich umzusehen. Ihr imponierte das Schloss an seiner Zimmertür, wie bei einer eigenen Wohnung. Um den Knauf war der Lack abgekratzt. Vito zog die Straßenschuhe erst dort aus. Tatsächlich schien er mehr in diesem Zimmer als in der restlichen Wohnung zu leben. Ein paar schmutzige Teller zeugten davon, die er peinlich berührt zur Seite schob. Jasse störten sie nicht, im Gegenteil, sie fand auch das beeindruckend, wo sie selbst doch immer nur am Tisch aß. Sie setzten sich auf Vitos Bett, auf der dunkelblauen Wäsche ein paar Flecken, die Yasemin übersah, ein Brandloch auch am rechten Rand auf Höhe des Kopfkissens. So saßen sie schweigend nebeneinander, bis Vito vorschlug, ihr etwas auf der Gitarre vorzuspielen. Er spielte nie etwas anderes als die vier Akkorde des Intros von Polly. Vitos Lieblingskarte war der Narr. Er legte die Gitarre beiseite und nahm Yasemin den Stapel Karten aus der Hand, den sie aus ihrer Tasche gezogen hatte. Er hielt ihn in den Händen, mischte, zog dann und wann eine Karte hervor, betrachtete sie und schob sie wieder zurück. Den Narren aber legte er vor sich hin. »Wirklich der Narr?«, fragte Yasemin. Sie hatte nicht angenommen, dass Vito überhaupt eine der Karten kannte und sie ihm mehr zum Spaß hingehalten, gefragt, welche ihm am besten gefalle und geglaubt, dass er intuitiv anhand der Bilder entscheiden würde, aber seine Antwort kam, ohne dass er überhaupt alle angeschaut hatte. »Klar, das ist die Karte jedes jungen Mannes«, sagte er. Dann öffnete er das Fenster. Auf dem Bett kniend, die Arme auf der Fensterbank abgestützt, blickten sie nebeneinander auf das Straßennetz, die anspringenden Laternen, den aufkommenden Dunst, vermischt mit Feinstaub. Man konnte nicht erkennen, wo die Erde auf den Himmel traf. Den Rest des Abends lagen sie auf dem Bett und hörten Musik. Obwohl es ein denkbar passender Zeitpunkt gewesen wäre, küssten sie sich noch nicht. Yasemin drehte sich jedes Mal kichernd weg, wenn er es versuchte. Es verließ sie der Mut. Lieber betrachtete sie seine eingerissenen Mundwinkel, die sich abschälenden Hautschuppen, den dunklen Grund seiner Pupillen hinter dem Kranz aus dichten Wimpern. Bernsteinkugeln, durchsetzt von dieser braunen Marmorierung, die sie an den Orionnebel erinnerte. Sie meinte, in seine schwarzen Teller zu fallen, wie in ein schwarzes Loch. Es war eine Verstrickung, keine Verliebtheit.
Danke, Dennis Ode. Ja, das war eine Passage aus Ich stelle mich schlafend. Sie hören einen Mitschnitt aus dem Literaturhaus Stuttgart auf SWR Kultur. Mein Name ist Katharina Borchert. Ja, es war eine Verstrickung, keine Verliebtheit, heißt es da zum Schluss über diese Beziehung zwischen den beiden Teenagern, die sich da entspinnt, Vito und Yasemin. Eine Verstrickung, keine Verliebtheit. Wo ist da der Unterschied?
Also den Satz habe ich schon so ein bisschen mit Vorausschauen auf die zweite Begegnung, die die beiden haben, dorthin gesetzt. Weil der Unterschied eigentlich darin liegt, dass Yasemin nicht wirklich an Vito als tatsächlichen Mensch, wie er wirklich ist, interessiert ist, sondern eigentlich eben ihre ganzen Träume auf ihn hinaufprojiziert und glaubt, dass nur er diese Träume erfüllen könnte und sich deshalb eigentlich in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihm setzt. Und dieses Verhalten ist vielleicht als Teenager ja noch ganz normal, dass man eben so seine Traumvorstellungen hat und das nicht richtig unterscheiden kann. Aber Yasemin behält diese Sichtweise bei, auch als erwachsene Frau, und gerät dann auf die Art irgendwie in so eine Art Falle, als sie ihn wieder trifft.
Damals als Jugendliche hat sie Vito, denkt sie zumindest, auch ein bisschen herbeigezaubert mit diesem Zauberheft oder diesen Zaubertipps da vom Fernsehen. Und es gibt außerdem im Haus eine sehr nette ältere Kosmetikerin, die heißt Lydia. Die hat auch einen Hang zum Spirituellen, könnte man sagen. Die befragt zum Beispiel regelmäßig die Tarotkarten für Yasemin, auch für andere, für sich selbst, aber eben auch für Yasemin. Und die nimmt diese Karten dann auch wieder sehr ernst. Also so Zauberei und mythisches Denken, da hat Yasemin schon auch ein Gespür für oder einen Hang dazu, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ihr ganzes Denken ist eigentlich magisch. Sie sieht in allem Bedeutung. Und geht eigentlich die ganze Zeit von einer Art Schicksalshaftigkeit aus. Also glaubt eben, dass in verschiedenen Sachen in der Umwelt abzulesen sei, in welche Richtung sie gehen soll. Was ihr dann halt eben später auch zum Verhängnis wird, als sie einmal Vitos Geburtsdatum auf einem Nummernschild sieht und denkt, das ist jetzt wirklich das Zeichen, dass sie wieder mit ihm zusammenkommen müsste. Und Lydia hat aber mehr so eine pragmatische Art, mit diesen Sachen umzugehen. Also sie ist schon irgendwie spirituell und läuft ja auch mit so einem Salbeibündel durch ihre Räume, durch ihren Kosmetikraum, wenn die Gäste weg sind. Aber kommt dann immer wieder zurück zu so einem, ja, okay, also es reicht auch so langsam. Genau, und Lydia ist eigentlich die Figur, die ich mir eher gedacht habe als eine Art elterliche Figur oder mütterliche Figur für Yasemin, die eben nicht blutsverwandt mit ihr ist, sondern eine andere Art von Verwandtschaftsverhältnis mit ihr eigentlich aufmacht, das irgendwie schon auf eine Art ein familiäres ist, einerseits, weil sie eben als Jugendliche so viel Zeit bei ihr verbringt und sie irgendwie auch ihre Ratgeberin ist, aber andererseits auch, weil Lydia ähnliche Männererfahrungen eigentlich macht und die beiden und auch die anderen Frauenfiguren in dem Text durch diese Erfahrungen eigentlich miteinander verwandt sind.
Mhm. Auf die Männererfahrungen kommen wir noch. Vorab ganz kurz noch, es gibt auch noch einen Kneipenbesitzer, Ante heißt der. Das ist ein älterer Mann dann eben und der ist aber auch ganz herzlich, ne, und bringt ab und zu mal einen Topf vorbei. Und es hat auch so ein bisschen so eine, vielleicht so eine nicht blutsverwandte Vaterfigur vielleicht. Ja. Oder zumindest so ein Freund, der von der Seite her so ein bisschen unterstützt. Also Yasemin ist ziemlich einsam auch, würde ich mal so sagen. Aber es gibt auch so helfende Figuren im Buch, die ihr auch immer mal so ein bisschen...
Sie hat Leute, die sich um sie kümmern.
Und unter die Arme greifen.
Und das war mir eigentlich auch wichtig bei dieser Umgebung, in der sie aufwächst. Also diese Hochhäuser, die eigentlich ja so kalt wirken und irgendwie da in die Landschaft gesetzt sind. Dieser Bolzplatz, der eingezäunt ist und so, das sind ja eigentlich so Orte, die man ja nicht mit sozialer Wärme verbindet, aber genau das erlebt Yasemin dort eben mit diesen Figuren, die auch dort leben und das sind auch die, die sie dann am Ende auch wieder auffangen.
Ja. Kennen Sie den Ort, weil Sie selbst auch in einem Wohnblock aufgewachsen sind?
Nee, ich bin auf keinen Fall in einem Wohnblock aufgewachsen, nee.
Könnte ja sein.
Nee, nee.
Yasemin hat nun diesen Hang zum, ja, ich sag mal im weitesten Sinne zum Spirituellen. Sie hat aber auch ein Gespür für Religion, also sozusagen jetzt mal herkömmliche Religion. Sie betet manchmal das Vaterunser. Es gibt in der Familie eine ungenutzte Bibel, die sie dann doch auch mal aufschlägt und ein paar Passagen auswendig lernt. Sie geht einerseits nie in den Gottesdienst, also macht nie offiziell irgendwo mit, aber baut sich so ein bisschen so eine Privatspiritualität auf. Der Islam spielt aber keine Rolle, obwohl sie den türkischen Vornamen hat. Aber das ist nichts, was auch im Erstroman in Streulicht irgendwie eine Rolle spielt, dass die Figuren das so mitbekommen. Warum nicht?
Stimmt, weiß ich eigentlich nicht. Also ich glaube einfach, weil ich selber keine Berührungspunkte mit dem Islam wirklich habe und es deswegen nicht wirklich eine Welt ist, die mir nahesteht.
Die Sie also so nicht erzählen könnten, ne? Weil Sie dann zu weit aus dem eigenen Erfahrungsraum rausgehen müssten?
Ja, oder zumindest mich in etwas reinarbeiten, dessen Tragweite ich, glaube ich, gar nicht so richtig erfassen könnte. Ich glaube, ich fühle mich einfach mehr im Christentum zu Hause aus einfach, glaube ich, meiner kulturellen Prägung heraus.
Yasemin hat eine beste Freundin, die heißt Immaculata. Das ist also auch ein schwer katholischer Name und Nomen ist Omen. Sie ist, also Yasemin ist in ihrer Suche nach dem Spirituellen, es verbindet sich auch immer mit diesem Thema Reinheit. Das ist für sie ganz wichtig. Sie möchte gerne eine Art Reinheit erreichen. Sie putzt sehr viel, sie wäscht sich auch sehr viel, sie spült sich den Mund aus. Sie hat es irgendwie immer mit Schmutz, den man irgendwie wieder loswerden muss. Was für ein Schmutz ist das eigentlich?
Also das ist für sie eine Art metaphysischer Schmutz, der auch tief verbunden ist mit dem ganzen Konzept der Jungfräulichkeit. Und die erste Situation, die dazu führt, dass Yasemin das Gefühl hat, sie wäre grundsätzlich irgendwie verschmutzt von Anfang an, ist ihre Vorstellung, dass sie aus einem Willensbruch gezeugt wurde. Weil ihre Eltern oft so als Partyanekdote die Nacht erzählen, in der Yasemin gezeugt wurde, bei der die Mutter sehr betrunken war und eigentlich nicht klar ist, ob sie eigentlich wirklich in der Lage war, dem zuzustimmen. Aber für die Eltern ist das eher so eine witzige Story, die sie eben so beiläufig auf Festen erzählen. Diese Ahnung, dass da irgendwie so eine eher gruselige Seite daran ist, die vielleicht auch aussagt, dass sie eigentlich nicht hätte da sein sollen, bewirkt in Yasemin so dieses Gefühl der existenziellen Schuld. Und das ist quasi wie so eine Art Erbsünde, die sie versucht, irgendwie loszuwerden. Deshalb einerseits diese Waschrituale vollzieht, die ihr auf eine Art ja auch Sicherheit geben und so eine Form von Selbstwirksamkeit vermitteln und die auch sehr ähnlich sind zu diesen magischen Ritualen, die sie macht. Also eigentlich immer den Versuch macht, irgendwie Macht zu erlangen über ihr Schicksal, dem sie sich dann aber doch wieder irgendwie ausgeliefert sieht. Für mich ist eben diese ganze Seite dieser Jungfräulichkeit und diesem ganzen spirituellen Anhang, der irgendwie dahinter steht, auch so eine Art Beobachtung einer Reise, wie eine Frau von so einer Spiritualität, die sie eigentlich gefangen hält, hinwächst zu einer befreienden Spiritualität oder tatsächlich auch einer Gotteserfahrung, könnte man fast sagen.
Dieser erste Moment oder dieses erste Bild, dass Yasemin sich auch so vorstellt, ich bin durch einen oder in einem Willensbruch gezeugt worden. Das zieht sich dann durch ihr Leben und durch andere Erfahrungen, die sie mit Männern macht, selber oder so am Rande. Es gibt da zum Beispiel auch einen sehr unangenehmen Moment. Da übernachtet sie bei Lydia, der Kosmetikerin, der befreundeten Kosmetikerin, übernachtet da in so einem breiten Bett, Doppelbett wahrscheinlich. Und in der Nacht kommt Lydias Freund hinzu, der sich da irgendwie einfach so Zugang verschafft hat und will mit Lydia schlafen. Und die will eigentlich nicht, aber er will und sie nicht. Und dann sagt sie, ja, aber das Kind, also 14 Jahre immerhin schon, ja, aber die schläft ja, ich stelle mich schlafend. Und dann haben die da quasi Sex und das Mädchen versucht so zu tun, als wäre nichts. Auch eine ganz unangenehme Szene. Und da gibt es noch so ein paar andere Szenen, die das Thema Männer für Yasemin auch sehr heikel machen, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie würden Sie es selber beschreiben, Yasemin und die Männer?
Ja, also diese Szene mit Lydia bezeichnet Yasemin ja so, also sie hat den Eindruck, sie wohnt ihrer Zeugung dabei bei. Also dass das so eine ähnliche Situation eigentlich ist, wie die, die ihre Eltern immer erzählen. Und sie bemerkt dabei eben, wie Lydia über ihre eigenen Grenzen hinweggeht. Macht dabei auch irgendwie so die Lernerfahrung, das irgendwie so zu sein hat. Also weil dieser Freund so beharrlich ist und das nicht akzeptiert. Und sie hat den Eindruck, es ist irgendwie eine Art Naturgewalt hier am Werk. So ähnliche Erfahrungen macht Yasemin dann später auch. Also sie hat eben erst so diesen Drang, irgendwie sich reinzuhalten auf eine Art und merkt dann halt, dass das eigentlich überhaupt nicht ist, wie andere Menschen die Welt sehen. Also dass diese Kategorie der Jungfräulichkeit nicht überall so eine große Rolle spielt und geht dann eigentlich ins Gegenteil über und hat dann viele, also eigentlich nicht übermäßig viele, man könnte sagen eigentlich ganz normale Erfahrungen, so in ihren 20ern, dass sie eigentlich auf die Suche geht nach Liebeserfahrungen und dabei aber irgendwie auch auf eine Art versucht, diesem inneren Bild, das sie von sich hat, also irgendwie schon inhärent beschädigt zu sein, auf eine Art äußerlich Ausdruck zu verleihen, also irgendwie beides miteinander anzugleichen.
Also man kann auch in dieser Szene mit Lydia jetzt nicht von einer schweren Vergewaltigung sprechen. Es ist eher so eine Art von ja, Überredung, sanfter Druck, Überwältigung, aber ohne, dass das jetzt irgendwie was juristisch, also problematisches hätte. Es ist irgendwie einfach so ein leichtes Druckverhältnis zwischen diesen beiden Erwachsenen. Es geht in diesem Buch auch viel darum, das ist das, was Yasemin auch umtreibt, sehr viel darum, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. In diesem Buch denken Frauen oft, dass sie Männer irgendwie zufriedenstellen müssen, sie trösten müssen, sie ihnen irgendwie recht machen müssen, sie irgendwie ruhig stellen müssen. Das sind so die Motive, die auch dabei Lydia dahinter stehen. Was wäre denn, wenn man das als Frau alles gar nicht täte? Was würde man riskieren?
Ich glaube, die Lernerfahrung, die Yasemin macht in dieser Situation mit Lydia, also das ist ja eine totale Ohnmachtserfahrung, die sie da hat. Und tatsächlich gelten auch, also auch wenn das jetzt kein justiziabler Fall ist, und so habe ich es ja auch absichtlich konzipiert, dass es eben so eine merkwürdige Grauzone ist, bei der auch Lydia selbst wahrscheinlich im Nachhinein nicht sagen kann, was ist jetzt eigentlich hier passiert. Ist aber tatsächlich, wenn man als Kind oder Jugendliche sowas miterlebt, gilt das eigentlich als sexualisierte Gewalt. Also das gilt schon als Missbrauchserfahrung eigentlich. Und das ist eben ein so heftiges Ohnmachtsgefühl, das in der Situation für Yasemin gefühlt zumindest überlebenswichtig war, weil sie diesen Freund als bedrohlich empfunden hat, weil sie gemerkt hat, dass der stärker ist, dass der wahrscheinlich sauer wird, wenn er seinen Willen nicht bekommt. Und das ist eigentlich ihre Überlebensstrategie in dem Moment. Und das hat funktioniert, weil ihr ist körperlich nichts passiert. Mhm. Und das trägt sie aber weiter und hat dann oft Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen oder ihre eigenen Grenzen auch wirklich zu erspüren und weiß gar nicht, zu was will sie eigentlich Ja sagen und zu was Nein. Und rekapituliert dann eigentlich erst im Nachhinein, wie oft sie eigentlich aus ganz anderen Gründen als jetzt, dass sie wirklich Lust darauf hatte, mit Männern irgendwie Kontakt hatte. Also dass sie eben manchmal ihr Leid taten und manchmal einfach auf eine ganz komische Art beharrlich waren, die nicht körperlich übergriffig war, sondern zum Beispiel einfach nur, der Typ bleibt so lange in komischer Nähe bei mir stehen, obwohl ich gesagt habe, ich will ihn nicht küssen, dass sie es dann doch macht, einfach weil sie irgendwie die Situation auflösen will und eben auch große Angst davor hat, diejenigen zu verärgern, weil das für sie eine Gefahrensituation darstellt. Und dann wählt sie eben den Weg des geringsten Widerstands eigentlich.
Um diese sehr anstrengende Situation einfach irgendwie aufzulösen, ja. Yasemin hat noch ein anderes Problem, auch ein anderes körperliches Problem vielleicht. Yasemin leidet unter Skoliose. Sie haben es schon erwähnt. Das heißt, sie hat eine irgendwie schiefe, verdrehte Wirbelsäule und dann stürzt sie auch noch vom Pferd als Jugendliche. Deshalb muss sie in ein Sanatorium und da macht sie viel Gymnastik und da bekommt sie außerdem ein Stützkorsett. Ist dieses Wirbelsäulenproblem nun eigentlich einfach ja Pech, eine Krankheit wie jede andere oder hat das auch für Sie eine symbolische Bedeutung? Also lesen Sie darin auch ein Rückgratproblem oder ein Stabilitätsproblem, das Yasemin auch hat?
Also ich habe es natürlich absichtlich dahin gesetzt, weil ich das als also einfach ein sehr beinahe zu offensichtliches Bild dafür fand, dass Yasemin keinen Rückgrat hat oder sich ihres eigenen Willens eigentlich nicht bewusst ist oder die nicht ausagiert. Und das aber auch, sie bekommt dann eben dieses Korsett, was ja notwendig ist, um sie eben wieder aufzurichten, ganz pragmatisch gesehen. Und sie aber auf eine Art eben auch einzwängt. Und ich fand es ein sehr treffendes Bild für diese Gedankenspuren, in denen sie eigentlich gefangen ist. Also dieses magische Denken und die Zeichen und der Glaube daran, dass sie von Vito gerettet würde. Sie zwängen sie ein und nehmen ihr die Freiheit, aber sind irgendwie auch eine Struktur, in der sie überleben kann. Also das gibt ihr halt auch auf eine komische Art Sicherheit.
Ja. Sie haben diese Sanatoriumsszene, wir werden gleich ein Stück daraus hören, sehr, sehr anschaulich und detailreich geschildert und auch die Sache mit dem Korsett, also dass es da erst so einen Gipsabdruck gibt und daraus wird dann ein Plastikkorsett geformt und Sie beschreiben das Kneifen der Klettverschlüsse oder was ich sehr eindrücklich fand, dass das Korsett die Hose aufscheuert unterm Hosenbund, weil es bis dahin geht sozusagen und dass dann da irgendwie das aufscheuert eine Stelle, wo Hosen niemals aufscheuern, nur wenn man ein Korsett trägt. Und da habe ich mich gefragt, also entweder Sie haben sehr gut recherchiert oder haben Sie selber mal sowas tragen müssen?
Nee, ich habe selber sowas tragen müssen, ja.
Sonst kann man sowas nicht wissen. Wie alt waren Sie da, als Sie das trugen?
Auch in dem Alter? 13 war ich. Also ich glaube, ich war jünger als Yasemin. Ja, genau, also ich habe so eine Kur gemacht für die Skoliose und eben diese merkwürdigen Übungen, die ich da gelernt habe, die fand ich halt schon damals so interessant ästhetisch, dass ich die immer so im Hinterkopf hatte, dass diese ganz merkwürdige Stimmung, wenn so viele Menschen in einem Raum atmen, da ist der Atem ein sehr wichtiges Instrument. Also man atmet in die Stellen des Körpers, die aufgrund dieser Stauchung der Wirbelsäule zusammengesackt sind und strengt dann seine Muskeln an und atmet dabei in Frikativen aus oder mit F oder mit Sch. Die Räume waren halt gefüllt mit diesen Lauten. Ich habe dann gemerkt, dass diese Gymnastik und dieses ganze Thema mit dem Korsett zwar einerseits das widerspiegelt, was ich eben schon erzählt habe, aber andererseits auch, dass ich dort Yasemin eigentlich diese andere Art von spiritueller Erfahrung mitgeben kann, dass sie dort eben zu sich und in ihren Körper kommt und auf ihren eigenen Atem hört und das als Konzept für eine andere Art der Spiritualität, die sie dann frei macht und zu sich selber führt. Deswegen habe ich das genommen und ich habe tatsächlich eigentlich, als ich den Roman angefangen habe zu schreiben, habe ich mich sehr viel mit christlicher Mystik beschäftigt und hatte eigentlich den Plan, dass eine Figur im Mittelalter leben soll, in einem mittelalterlichen Frauenkloster. Und habe dann halt aber gemerkt, das passt überhaupt nicht hier rein. Also das war total künstlich, wie ich das da versucht habe, da reinzuarbeiten. Und dann habe ich halt so mich an diese Zeit in dem Sanatorium erinnert und gemerkt, dass das auch so was Klösterliches hatte. Und dass ich diese ganzen Recherchen, die ich über mystische Frauendichtung und Liebesdichtung und so angestellt habe, eigentlich in diesem medizinischen Kloster ansiedeln konnte.
Dann tauchen wir doch mal ein in dieses medizinische Kloster und hören auch einfach ein bisschen was vom Alltag dort.
Trotz aller Beschäftigung schien sich die Zeit im Sanatorium ins Ewige zu strecken, wie zäher Schleim, der nicht abriss, nur dünner und dünner wurde. Auf Yasemins Nachttisch stand ein Festnetztelefon, das meistens schwieg. In der ersten Woche hatte sie es von der Steckdose getrennt, weil sie in Ruhe gelassen werden wollte und das Telefon in ihrem Augenwinkel sie dauernd daran erinnerte, dass jemand sie aus dem Schlaf schrecken könnte. Kaum 20 Minuten später hatte eine Schwester an der Tür geklopft und sie zurechtgewiesen. Das Telefon muss angeschlossen sein für Notfälle. Yasemin fragte sich, wie sie auf das getrennte Fernmeldekabel aufmerksam geworden war, ob es einen Alarm gab oder ob ständig jemand in einem Sicherheitsraum saß und nicht nur die Bilder der Überwachungskameras auf dem Außengelände überblickte, sondern auch den Stromkreislauf. An einem Abend aber klingelte der Apparat doch. Immaculata wollte ihr die Hausaufgaben durchgeben. Natürlich war sie es, die die Aufgabe übernommen hatte. Yasse konnte sie vor ihrem inneren Auge sehen, den Pferdeschwanz aus schwerem, dunklem Haar, wie sie sich den Pony aus den Augen strich. Aber es war nicht nur ihr Pflichtbewusstsein, das sie anrufen ließ. »Ich habe deinen Vito gesehen«, verkündete sie mit vor unterdrücktem Kichern erstickter Stimme. »Was hatte er an?« Yasemin hörte Imas schnell gesprochener Berichterstattung zu. »Das gelbe Hemd habe er oft getragen. Er sah mal wieder zum Anbeißen aus, also für dich natürlich, nicht für mich.« Imas Lachen dazu, als lebe sie durch ihre eigene Erzählung auf. Dabei war es Yasemin, die auf ihre Beobachtungen angewiesen war. Sie wollte nichts erzählen von ihrem Kuralltag, Auf Emas Frage, was sie den ganzen Tag mache, antwortete sie wortkarg: So Übungen. Es war ihr zu anstrengend, einer Außenstehenden diese merkwürdige Welt zu erklären, dass sie den ganzen Tag zwischen Stäben stand und auf Sandsäckchen fiel wie eine Nonne im Gebet, dass es kräftezehrend war und Veränderung bewirkte, auch wenn es von außen nicht so aussah. Schon beim zweiten Fototermin konnte man erkennen, dass sich ihr Becken verschoben hatte. Yasemin stand halbnackt da, den geflochtenen Zopf über die Schulter auf die Brust gelegt, damit der Rücken frei lag, und streckte sich. Diesmal wusste sie wie. Diesmal waren die Muskelstränge neben den Wirbeln zu sehen, wie stramm gespannte Schnüre. Immaculata musste glauben, dass sie den ganzen Tag Zirkeltrainings absolvierte, über Böcke sprang oder Klimmzüge auf dem Trimmlichtpfad im Wald machte. Ein bisschen Fortschritt haben wir schon gemacht, aber das reicht mir noch nicht. Der Arzt zog mit einem Geodreieck Bleistiftstriche auf Yasemins Röntgenbild und maß die Gradzahl ihrer Krümmung. Er sprach von einem Wir, als wären er und Yasemins Wirbelsäule in einem geheimen Verbund und sie selbst nur die Dienstleisterin. Er zog ein anderes, kleineres Bild hervor und klemmte es an die Leuchtwand. Das Skelett von Yasemins linker Hand schimmerte weiß auf. Er betrachtete die Lücken zwischen ihren Knöcheln, die anzeigten, dass sie noch ein Kind war. »Hm«, brummte er unzufrieden. »Ein gutes Jahr hast du vielleicht noch. Dann ist Schluss mit Wachsen. Und damit auch Schluss mit einer Veränderung, die wir am Rücken noch erreichen können.« Yasemin saß schweigend in ihrem Unterhemd auf der Behandlungsliege und wartete, zu welchem Schluss der Arzt kommen würde. »Ich glaube, wir kommen um ein Korsett doch nicht herum.« Ein Fahrdienst brachte Yasemin am darauffolgenden Tag zum orthopädischen Techniker. Weil es eine außerplanmäßige Entscheidung gewesen war, stieg sie alleine in den Sechssitzer, der normalerweise jeden ersten Dienstag im Monat die Korsettkandidaten den Berg hochkarrte. Sie rutschte auf den Ledersitz, der schnauzbärtige Fahrer sagte nichts, sondern fuhr los, noch während Jasse sich anschnallte. Es ging die Serpentinen des Kurorts hoch, den Wald ließen sie hinter sich und kamen in eine Wohngegend, an deren Ende das von den Anwohnern sogenannte Gewerbegebiet lag. Außer der Orthopädietechnik in einem 50er-Jahre-Bungalow gab es noch einen Steinmetz. Yasemin zog die Schiebetür hinter sich zu. Der Fahrer würde sie in 2 Stunden wieder abholen. Drinnen war alles auf einen großen Andrang ausgelegt, aber auch hier war Yasemin alleine. Die Rezeption lag im Halbdunkel und sie folgte der Beschilderung in den Wartesaal. Ein Raum mit Zeichnungen an der Wand, Fotos von glücklichen Mädchen in ihren Korsetts, Bilder von Schuheinlagen, die alle 3 Wände bis auf die Fensterfront säumten. Die Stühle standen zum Kreis angeordnet, circa 20 Stück. Das alles machte den Anschein, für die Morgenrunde einer Kita-Gruppe gedacht zu sein, in deren Räume sich an einem Wochenende verirrt hatte. Sie wählte einen Stuhl an der Fensterseite, von dem aus sie die Tür im Blick behalten konnte. In den Händen hielt sie ihre Unterlagen bereit und fragte sich, ob überhaupt jemand da war. Wie sah es hier zu den üblichen Zeiten aus? Wie viele Mädchen hatten hier schon mit ihren Korsetts zwischen den Beinen gesessen, weil etwas daran angepasst werden musste? Den Abguss ihres Torsos auf dem Schoß wie eine futuristische Hommage an antike Büsten aus Marmor. Der Saal, in den sie dann von einem der orthopädischen Techniker gerufen wurde, war ebenfalls zu groß für seinen Zweck und glich dem Zeichenraum einer Volkshochschule. Ein weiterer Mann wartete dort auf sie. Beide trugen weiße Arbeitskleidung, als wären sie Maler oder Maurer, dazu Gesundheitslatschen mit Flecken von früheren Gipsabdrücken. Der erste schien circa 50 zu sein und hatte einen grauen Ziegenbart, der andere war viel jünger, vielleicht Mitte 20, mit vollem Haar, das er halblang trug und hinter die Ohren geklemmt hatte. Yasemin sollte sich auf ein Podest in der Mitte stellen. Zu den Seiten hin flohen die Wände, graue Aktenschränke aus Metall in einer Reihe, aus denen der Ältere Mullbinden holte, der Jüngere rührte den Gips an. Jasse war es gewohnt, sich vor Männern auszuziehen. Es war eine reine Notwendigkeit. Stets war sie dabei mit klinischer Kühle betrachtet worden. Meistens hatte sie das Bustier anbehalten können, nur die Röntgenbilder verlangten, dass sie vollständig nackt war, aber auch dann war sie sachlich ins Fadenkreuz der Lichtanlage gestellt worden und die Männer hatten pietätvoll den Raum verlassen. Die 2 Techniker jedoch wunderten sich anerkennend über Yasemins fragloses Abstreifen ihres Oberteils. Es müsse leider ganz ohne Textil gearbeitet werden. Yasemin schämte sich nicht. Es musste eben sein. Das hier war eine medizinische Situation. Der Schwarzhaarige begann, die Haut mit Vaseline einzucremen, der andere rührte weiter den Gips. Dann wurde die erste Schicht weißgetränkter Mullbinden um ihre Rippen gewickelt. Kein Geräusch, bis auf das kaum vernehmbare Rascheln des feuchten Materials. Es war kalt. Der Schwarzhaarige grinste. Der Ältere stand hinter Yasemin und sagte nichts. Der Schwarzhaarige begann etwas zu murmeln. So, so. Na ja, das ist ja schon. Merkwürdig heiser. Wieder grinste er und kicherte. Yasemin zuckte mit den Schultern. Der Ältere sagte nichts. Erst ganz zuletzt strich der Schwarzhaarige eine Bahn über ihren Brustansatz, über den er eben noch seine heiseren Sätze gesprochen hatte. Das ist ein Job, den viele sich wünschen. Yasemin überlegte, ob sie sagen sollte, dass sie 14 war. Sie tat es dann doch nicht, sondern lächelte so, wie sie glaubte, dass es am hilfreichsten wäre. Verschmitzt und irgendwie wissend. Unauffällig freundlich. Stand auf dem Podest und streckte die Arme von sich. Der Schwarzhaarige fuhr mit der flachen Hand über ihren Bauch. Der Ältere nahm ordnungsgemäß die losen Enden entgegen und strich sie über ihren Rücken. Es war niemand im Wartesaal und niemand an der Rezeption. Draußen auf dem Bürgersteig war die Stelle, an der das Auto gestanden hatte, leer. Die Straße in gleißend heller Sonne, zu hören nur ab und an das Sägeblatt des Steinmetzes, wie es ein Stück Quarz zerteilte.
Dennis Ode, danke für die Lesung aus Ich stelle mich schlafend hier auf SWR Kultur. Ja, da ist Yasemin noch 14, sie wird später Vito wieder treffen, dann werden sie sich aber auch trennen, sie wird älter, sie macht eine Ausbildung, sie wird Buchhalterin in einem Warenhaus und einem Einkaufszentrum, sie wird andere Beziehungen haben und Vito wieder treffen und das Ganze wird auf eine Art Knall hinauslaufen. Ihre Bücher haben, wir merken das auch in den Lesungen, etwas sehr Pralles, also die stecken voller Beobachtungen, Milieuschilderungen, Details, also aus dem Sanatorium, aus dem Wohnblock, aus dem Kosmetikstudio und so weiter. Also da geht es um alles, um Fußböden, um Einrichtungen, um Kleidung, Essen, Gewohnheiten. Das hat für mich auch was sehr Phänomenologisches, also die Dinge so zu erfassen. Warum machen Sie das so?
Also ich glaube zum Teil einfach, weil ich so durch die Welt gehe und einfach immer sehr viel beobachte und sehr viel mir merke. Aber für diesen Text ging es mir tatsächlich darum, die Räume, in denen Yasemin sich bewegt, genau zu beschreiben, weil es oft Durchgangsräume sind. Also sie hält sich eben oft in Warteräumen auf, hier in dem Sanatorium, was ich eben vorgelesen habe, aber auch am Bahnhof, in einer Bahnhofshalle oder im Gang im Sanatorium. Es ging mir bei der Beschreibung dieser Räume, in denen sie eigentlich verharrt, obwohl man ja eigentlich nicht dort Zeit verbringt, darum, Yasemin diese Erfahrung in liminalen Räumen machen zu lassen, weil sie selbst diese Lebenserfahrung, die sie im Text durchmacht, ebenfalls in Übergangsstadien ihres Lebens macht. Also einmal in der Pubertät und einmal in den Wechseljahren. Und bei der Beschreibung dieser Räume ging es mir halt vor allem darum, zu verweisen auf den Transformationsprozess, den Yasemin durchmacht.
Das ist interessant, dass Sie Durchgangsräume sagen, weil das Interessante ist, dass zwar die Stadt nicht benannt wird, in der die Geschichte spielt, aber die Straße wird immer wieder benannt. Das ist nämlich die Vogesenstraße. Und ich dachte, Vogesenstraße, wieso das denn jetzt? Also Vogesen hinterm Rhein in Frankreich. Unsere Redaktion ist in Baden-Baden. Von dort aus kann man die Vogesen sehen. Also Vogesen ist halt für mich sowas von Weitblick, von Offenheit. Aber sie ist ganz oft drinnen.
Ja, ich habe die Straßen nach Gebirgen benannt, weil ich eigentlich auf das Bedrohliche an Gebirgen verweisen wollte. Aber also, das ist vielleicht nur, was ich mit Gebirge verbinde. Ich weiß nicht, ob das halt jeder hat.
Für mich hat es eher was Lockendes. Irgendwie sind so die Linien am Horizont.
Aber halt so etwas Monumentales und irgendwie so sehr Undurchdringliches auch. Also, ja.
So, gut. Ja, das kann man auch so sehen, klar. Sammeln Sie denn diese vielen Beobachtungen, wenn Sie sagen, Sie gehen so durch die Welt und sehen und registrieren einfach immer ganz viel, sammeln Sie das irgendwie, schreiben Sie sich das auf in einem Heft, in einem Word-Dokument für ein Buch oder ist das etwas, was sich im Kopf speichert, sodass Sie im Grunde, wenn Sie Ihren Roman schreiben, da so durchgehen wie durch einen inneren Film?
Eigentlich beides. Also ich schreibe diese Sachen halt, wie gesagt, im Tagebuch auf, aber eigentlich nie mit dem Hintergedanken, ich sammle das jetzt für irgendwas Späteres, sondern das fällt mir oft im Moment des Schreibens ein. Und dann sind das auch oft Sachen, die ich halt nicht aufgeschrieben habe. Und ich habe dann irgendwie so einzelne Bilder und frage mich jahrelang, ja, wieso habe ich mir das denn jetzt gemerkt, dass da irgendwie ein Taschentuch auf dem Boden lag? Was will ich denn damit? Also wieso hat das bei mir anscheinend irgendwie so eine große Emotion ausgelöst, dass ich mir das so lange gemerkt habe? Und dann während dem Schreiben merke ich irgendwie, dass die Dinge zusammenpassen und dass ich das dann als Bild für etwas ganz anderes nehmen kann. Und dann laufe ich schon eigentlich durch meinen eigenen Kopf wie so eine Art Assoziationsraum.
Redigieren Sie viel? Also verändern Sie viel immer noch an Ihren Texten? Überarbeiten Sie viel oder kommt es schon gut passend raus?
Also ich überarbeite schon viel, aber ich merke eigentlich immer ziemlich schnell, ob das, was ich so einmal runtergeschrieben habe, ob ich da in die richtige Richtung gehe. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist es noch nicht, dann werfe ich es eher weg und fange nochmal von vorne an. Und ich überarbeite dann eigentlich eher so Feinheiten. Also ich kann nicht so sehr handwerklich damit umgehen, dass ich irgendwie so die einzelnen Sätze, also immer sehr lange brauche, um die Sätze dahin zu setzen oder so, sondern das muss irgendwie in einem Rutsch gehen. Und dann sehe ich, wohin ich will und dann überarbeite ich es in die Richtung. Also es muss schon, also für mich ist der erste Moment schon eigentlich der wichtigste.
Großer Unterschied zum vorherigen Roman, also es gibt auch Ähnlichkeiten, also eine junge Frau als Hauptfigur, vielleicht ein Arbeitermilieu im weitesten Sinne, vielleicht auch eine etwas einfache, vielleicht sogar runtergekommene Wohnsituation, das sind vielleicht Ähnlichkeiten, aber es gibt auch große Unterschiede zu Streulicht, nämlich, dass die Erzählperspektive anders ist. Also anfangs war es eben im ersten Roman, war es die Ich-Perspektive, wir hatten das schon kurz gestreift und jetzt ist es eine allwissende Perspektive. Was hat das für Sie verändert? War es schwer, in diese allwissende Perspektive reinzufinden? Oder war das eine notwendige Entwicklung aus dem ersten Buch?
Also ganz zu Anfang habe ich tatsächlich einfach mir vorgenommen, dass ich jetzt aus einer anderen Perspektive schreiben möchte, weil ich eben so lange in diesem Ich festhing. Und habe dann natürlich aber auch gewusst, also das kann ich ja nur machen, wenn der Text es auch verlangt oder wenn ich merke, dass es stimmig ist. Also ich wollte es halt nicht erzwingen. Und hatte dann tatsächlich auch zuallererst so die Idee, dass eine Freundin von Yasemin, die ihre Geschichte im Nachhinein erzählt, diese Freundin, habe ich dann gemerkt, die interessiert mich eigentlich gar nicht, die ist nur eigentlich mein Mittel, um eben von außen auf diese Geschichte zu blicken. Dann ist die Freundin kurz eine Journalistin geworden. Dann habe ich gemerkt, nee, das geht auch nicht, weil es mir genau darum ging, solche Formate, die sich mit so einem Ereignis beschäftigen, eben genau nicht irgendwie auf so eine voyeuristische Art zu beschreiben. Und so kam diese Journalistin irgendwie immer in den Vordergrund, dass sie immer so nach dem Hook gesucht hat und so. Und das habe ich gemerkt, das ist einfach auch nicht das Richtige. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass es total Sinn macht, diese allwissende Perspektive hinzuzunehmen. Auch wenn wir viel mit Yasemin durchleben, schwebt irgendwie diese Instanz immer dabei und ich habe dann gemerkt, dass das eigentlich korrespondiert mit dieser Art Transformationserfahrung oder kathartischen Erfahrung, die sie da macht. Also, dass es irgendwie eine Art Geistkraft gibt, die die Dinge zu überblicken scheint und auf die sich Yasemin auf eine Art auch beruft, auch wenn ich das so explizit nicht ausformuliert habe, aber für mich hat es sich so angefühlt, als ob Yasemin sich auf diese Instanz irgendwie ausrichtet.
Das ist jetzt Ihr zweiter Roman. Man sagt ja immer, der zweite ist so schwer, weil es ist halt der zweite nach dem ersten. Den ersten macht man mal so, vielleicht auch mit sehr viel Zeit. Und jetzt ist Streulicht ja auch so lobend empfangen worden, hat Preise bekommen, hat den Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung bekommen, hat den Aspekte-Literaturpreis bekommen, stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. War das für Sie eine gute Ausgangslage, den zweiten Roman zu schreiben? Oder waren Sie doch ein bisschen gestresst? Oder wie sind Sie daran gegangen?
Also das war auf jeden Fall eine sehr gute Ausgangslage. Einzig halt eben, dass mir an jeder Stelle gesagt wurde, wie schwer der zweite Roman ist. Das war natürlich so eine Art von, okay, was passiert jetzt als nächstes? Also wie wird darauf geguckt werden? Werden die Leute vielleicht extra kritisch draufschauen? Gleichzeitig war mir aber klar, dass das nichts an meinem Schreibtisch zu suchen hat. Also die Art zu denken, dass ich nicht mit irgendwelchen kritischen Stimmen im Hinterkopf schreiben kann. Und das war eigentlich auch schon bei Streulicht genauso, dass ich da eigentlich jeden Tag mich wieder so darauf fokussieren musste, was ich eigentlich sagen will und halt da bei mir zu bleiben. Und das war ja was ich schon geübt hatte. Und deswegen wusste ich irgendwie auf eine Art, wie das geht. Und dann war es eben auch so, dass ich nicht das Problem hatte, dass ich jetzt erstmal nach einer Idee suchen musste oder so, weil ich bin ja eben, wie gesagt, schon sehr lange damit rumgelaufen und glaube eigentlich, dass dieses ganze Phänomen vom zweiten Roman, von dem alle immer gesprochen haben, mich eigentlich erst beim dritten jetzt erwarten wird.
Sind Sie schon angefangen mit dem dritten?
Nee, ich habe keine Ahnung, was passieren wird.
Wie unglaublich spannend.
Ja, ich habe diese zwei Ideen halt sehr lange mit mir rumgeschleppt und ich wusste, das sind die Bücher, die ich schreiben muss irgendwie. Und jetzt habe ich keine alten Ideen mehr.
Ja.
Und jetzt ist eigentlich alles möglich und ich habe das Gefühl, jetzt fängt es eigentlich erst richtig an.
Ja, vielleicht sind das auch Geschichten, die Sie erstmal runterschreiben, von sich wegschreiben mussten. Jetzt setzt eine größere Freiheit an. Ist es denn so, dass Sie schon sagen, vom ersten Roman auf den zweiten habe ich auch schon viel gelernt? Das ist dem zweiten Roman zugute gekommen. Und was war das?
Also ich glaube, das waren tatsächlich dann so diese handwerklichen Sachen. Also dass ich in Streulicht gelernt habe, verschiedene Metaphern oder Bilder miteinander in Beziehung zu setzen und wie ich das über eine längere Strecke machen kann. Und für Ich stelle mich schlafen war eben genau das sehr wichtig, dass ich, weil ich ja schon auf ein Ereignis hinschreibe, was sehr groß ist und bei dem die Gefahr bestanden hätte, dass es irgendwie willkürlich gewirkt hätte. Und deswegen habe ich, glaube ich, in Streulicht gelernt, wie ich durch den Text hindurch so Hinweise streuen kann, die dann auf dieses Ereignis hinweisen. Ob es mir gelungen ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Also das ist auch ein handwerkliches Hinzulernen und es hat auch was mit Plot, Spannungsbogen und
ja,
Spannung im Grunde zu tun.
Ja,
schön. Dennis Odes, neuer Roman, Ich stelle mich schlafend. Erschienen ist der Roman bei Surkamp. Ich bin Katharina Borchert und ich danke Ihnen, Frau Ode, ganz herzlich für das Gespräch hier heute Abend in Stuttgart.